So, wir kommen zum nächsten Programmpunkt. Das ist zwar schon eine kleine Installation hier vorne, aber der Applaus kommt erst hinterher. Hey, in die Reihe da. Gut, also, wir haben was Spannendes vor, was ja eigentlich gar nicht möglich ist. 28 Jahre Kollegenschaft hat sich hier versammelt. Wir haben 21 Minuten, weil wir sind 21 Personen. Und was nicht möglich ist, ist sicherlich, ein Projekt irgendwie vorzustellen, was bei Detlef lief, in der nötigen, gebührenden Fülle und im Umfang, das es sicherlich hatte. Das können wir gar nicht versuchen, aber wir können zumindest damit eine kleine Themenshow veranstalten, die zeigt, was eigentlich bei Detlef alles gelaufen ist. Alle, die gleich reden, wir machen quasi einen Vortrag zu 21. Alle, die gleich reden, sind jetzt noch oder waren Mitarbeiter bei Detlef Krümker. Die ersten vier Vorträge, die kommen werden, fangen in der Jetztzeit an. Also es sind Projekte, die auch noch laufen. Und dann arbeiten wir uns sukzessive in die Vergangenheit. Und ich bin selber ganz gespannt, was jetzt gleich kommt. Wenn ich jetzt hier den Knopf drücke, wird es auf einmal hektisch. Sind alle vorbereitet? Sehr schön. Dann geht's los.
Ja, ein Projekt, das heute noch läuft, ist das Doktorandenkolleg Sensible. Sensible steht dabei für Self-Integrating Systems for Better Living Environments, also das Oberthema des Doktorandenkollegs. 2009 ist das Doktorandenkolleg entstanden in einer Kooperation zwischen der Hochschule Rhein-Main und der Goethe-Universität. Und in diesem Doktorandenkolleg kamen 14 Doktoranden zusammen von beiden Hochschulen. Einige sieht man hier auch auf dem Bild. Sowie 11 Betreuer, die auch jeweils von beiden Hochschulen kamen und haben zu diesem Thema, zu diesem Better Living Environments geforscht, und zwar in den Teilbereichen Human-Computer Interaction, Security und Self-X. Während der Laufzeit gab es auch 2 Workshops, die organisiert wurden, sowie etliche Treffen in Hetschbach.
Die Lernbar, genau. Dem einen oder anderen hier im Raum vielleicht ein Begriff. Es ist ein Autorensystem zum einfachen Erstellen und Veröffentlichen von Selbstlernkursen im Web. Hier sieht man mal ein paar Beispiele. Es gibt mittlerweile viele verschiedene Layouts. Man kann Videos, Texte und interaktive Fragen einbinden und den Studierenden oder Lernern zur Verfügung stellen. Das Projekt, das gibt es seit mehreren Jahren. Und mittlerweile gibt es eine größere zweistellige Zahl an Lizenzen, die wir ausgegeben haben. Das heißt, verschiedenste Hochschulen, Universitäten sind da mit dabei. Speziell zu nennen ist vielleicht Daimler, was ein großartiges Projekt war. Oder jetzt auch die Hochschule Rhein-Main, wo so ein bisschen auch die Väter und Mütter der Lernbar jetzt wieder zurückkommen. Alles ist lernbar, ist das Stichwort. Das heißt, das Programm kann man sich runterladen. Es ist kostenlos weitestgehend und wir sind in der Version 4.0 und haben auch die mobilen Geräte mit der letzten Version sind wir angegangen. Ja, 10 Jahre lernbar war auch dabei.
Ja, E-Lectures. Sie haben 11.543,5 neue E-Lectures. Das lese ich Ihnen morgen, wenn ich meinen Computer hochfahre. Das sind ungefähr die Stunden, die wir seit 2010 aufgenommen haben, in Doppelstunden an Lehre. Ich mache es langsam, ich mache eine Zeitlupe, deswegen mache ich nur 0,3 Frames pro Minute, pro Sekunde, nicht 25 wie sonst. Also Stress gibt es natürlich, mal ein Bluescreen, mal fällt irgendwie eine Aufzeichnung aus. Dann gibt es eine schöne Fehlermeldung, wenn man geschnitten hat, eine halbe Stunde, muss wieder von vorne anfangen. Da wird schnell der Plan gemacht fürs Semester und das ist mal die Entwicklung bis zum Wintersemester 33, 34, habe ich mal hochgerechnet. Es gibt natürlich auch Entspannung, also ein schönes Hertzsprung-Russell-Diagramm. Beim Film kann man sich auch manchmal entspannen, es gibt Polarlichter, es gibt auch Explosionen teilweise in der Chemie, es gibt auch Faschingsüberraschungen für den Professor, der hat ein Geschenk bekommen, und es gibt auch teilweise Leute, die sich anstoßen während der Vorlesung. Deshalb danke Detlef für die Zeit, herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag, danke für Ihre Aufmerksamkeit, und jetzt schließt sich der Kreis von vorhin nochmal, ist wieder Weltmeisterschaft dieses Jahr.
Yes, we scan, das ist der
Beitrag zur Lehrveranstaltungsevaluation der Goethe-Uni, vielen Lehrenden hier auch ein Begriff. 2000 Lehrveranstaltungen werden jedes Semester mit bis zu 75.000 verschickten Fragebögen gescannt. Das heißt, es ist eine Menge Holz, die da seit 2008 verarbeitet werden. Da wird gefaltet, da wird getackert, enttackert vor allem. Und genau, das alles verarbeitet, das wäre nicht möglich ohne diese ganzen Hiwis. Die Lehrveranstaltungsevaluation betrifft nahezu alle Fachbereiche der Goethe-Universität, also 14 von den 16 Fachbereichen evaluieren wir. Das ist dann Biowissenschaften bis Rechtswissenschaften, zwei andere betreuen wir aber natürlich auch. Und ja, helfen bei unterstützen beim System. Unterstützung von Forschergruppen im Allgemeinen, in Bezug auf die Evaluation führen wir natürlich auch durch und auch eigene Forschung. Was Yes We Scan bezieht sich inzwischen auch auf 5.500 Prüfungen, die seit anderthalb Jahren ungefähr gelaufen sind. Also Bereich E-Prüfung mit Scannerklausuren ist auch einiges zu tun. Das sieht man auch schön, wie viel da zusammengekommen ist.
Ja. Ein anderes Projekt, das erste, das jetzt nicht mehr aktuell läuft, das war 2009 bis 2012, das ist der Ingo. Der Ingo ist der interaktive Gorilla, den wir im Zusammenhang mit der Didaktik der Biologie erstellt haben. Es war die Aufgabe, die Erkennung, das Verhalten und auch die Präsentation eines Gorillas darzustellen, damit Leute real erfahren können, was es denn heißt, wenn man mit einem Gorilla interagiert. Da hatten wir dann auch die schöne Darstellung der verschiedenen Verhaltensmuster des Gorillas, von ich bin gelangweilt bis hin zu geh weg, lass mich in Ruhe. Der Gorilla ist natürlich auch in der Lage zu flüchten. Und wie man hier in dem Video jetzt schön sieht, haben wir die Erkennung natürlich dann auch so gemacht, dass es abhängig ist von wie viele Leute darauf auf den Gorilla zugehen. Jetzt wird er gerade ein bisschen aggressiv, möchte natürlich, dass die entsprechende Person weggeht. Das tut sie in dem Fall jetzt auch. Jetzt kommen mehrere Leute und final wird er dann flüchten, weil es ihm einfach zu viele sind. Und das Projekt, wie gesagt, mit der Didaktik der Biologie zusammen, das war ein sehr schönes Projekt. Ich weiß nicht, ob da jetzt noch größer noch was dann mal kommen wird. Wir hatten ja mal eine Ausstellung gemacht, aber er nickt und das weiß ich.
Okay, ein guter Schritt noch weiter in die Vergangenheit, zu Zeiten, als es noch 56K-Modems gab. Und mit den dazugehörigen Geräuschen und Verbindungsgeschwindigkeiten haben wir ein E-Learning-Projekt angefangen, das recht groß aufgezogen war, mit 70 Fachautoren, mit mehreren Universitäten, die angeschlossen waren, und den hehren Zielen, dass multimediale, hochwertige E-Learning-Kurse erstellt wurden. Und da wurde vom Detlef-Team aus, in dem ich war, das Team angegangen, wie sieht der Autorenprozess aus, wie werden diese Inhalte erstellt. Und ja, ein weiteres Ziel war, 1000 Fröschen im Jahr das Leben zu retten. Mein persönliches Ziel, zusammen mit dem Tobias Breiner, der im Publikum sitzt, da es ein nettes Labor gab, in dem halt immer wieder diese Frösche getötet werden mussten. Wir haben leider das Lehrziel dabei vergessen, nämlich dass die Studenten auch erfahren müssen, wie es ist, ein Lebewesen wirklich dann zu töten. Und durften das Labor, das dann im E-Learning bereitstand, nicht mehr einsetzen leider. Okay.
Ich stelle erste größere EU-Projekte vor, die wir nach dem Umzug von Darmstadt mit Detlef zusammen dann in Frankfurt umgesetzt haben. Der Schwerpunkt damals war schon Authoring, man kann sagen, als sozusagen Wegbegleiter Richtung E-Learning. Technisch war eigentlich alles möglich umzusetzen. Die Frage war einfach, wo kommen die Inhalte her? Das eine war sozusagen die Inhaltserstellung im Bereich Augmented Reality, war ein sehr gutes, interessantes EU-Projekt. Dort als Schwerpunkte Industrieanlagen, Wartung, wie kann man diese Prozesse leicht erstellen, dass man nicht wirklich ein Team von 10, 20 Autoren braucht, um da was zu machen. Der andere war der Museumsbereich mit dem Traumhaften Museum in Guggenheim in Bilbao. Der Höhepunkt im wahrsten Sinne des Wortes ist eigentlich dann gewesen, dass diese ganzen Aktionen, die wir hier auch im Bereich mit Spacemantics dann gemacht haben, wo man auch noch versucht hat, die Semantik darzustellen. Der Höhepunkt war wirklich dann ein schöner Workshop in den Bergen von Utah, direkt neben der Olympia, mit AR-Quake, vielen Aktionen, sehr, sehr vielen namhaften Leuten, um da auch sozusagen das, was gemacht wurde, in die Welt rauszutragen.
Ja, Etoile war ein Projekt, heute würde man ein Serious Game dazu sagen, also es ging darum, spielerisch sozusagen herauszufinden, wie man in Notfallsituationen am besten reagiert und den Leuten Kommunikation zu vermitteln. Natürlich mussten wir dazu auch U-Bahn-Stationen modellieren und haben da ein paar Fotos gemacht und sind auch gleich verhaftet worden. Das ist so etwas, das mir so ganz gut in Erinnerung geblieben ist. Aber ich denke mal, für die Zeit damals haben wir schon viele Themen angesprochen, die heute noch relevant sind, also agentenbasierte Virtual Humans oder auch schon Authoring-Problematiken, wo die Trainer dann selber versuchen konnten, die Inhalte an die aktuelle Leistungsfähigkeit ihrer Trainees anzupassen. Genießen Sie noch etwas die schönen Bilder hier.
Ja, wir hatten das große Vergnügen, in einem auch Langläuferprojekt unterwegs zu sein, Office 2005. Das war der Nachfolger von Office 2000. Das war der Vorläufer vom Multimedia-Arbeitsplatz der Zukunft, der dann auch sehr, sehr erfolgreich durchgeführt worden ist und hatte unheimliche Spannung drin, weil wir zwei Bestandteile drin hatten. Zum einen halt sehr, sehr schöne Computergrafik-Software-Elemente. Wir hatten das Thema auch mobile Agenten angegriffen. Da ging es um die Visualisierung letzten Endes auch von Kalender-Events, da geht es um interaktive Zeitungen, die wir damals schon angesprochen haben. Aber es hatte natürlich auch vor allen Dingen einen sehr schönen Hardware-Effekt. Also man hatte zwischendurch auch das Gefühl, wir arbeiten mit der Fakultät für Maschinenbau zusammen, weil wir diesen riesengroßen Office-Desk gebaut haben mit zwei Touchscreens. Man sieht hier die untere Fläche, die Arbeitsfläche, auf der ich halt unterwegs sein konnte und hier auch Ubiquitous Computing halt berücksichtigt habe, indem ich halt über Barcodes, die auf Papiere gedruckt waren, dann halt Dokumente laden konnte. Und das Ganze auch immer wieder mit direkter Interaktion. Also wir haben uns damals schon so ein bisschen um die Post-WIMP-Metapher gekümmert. Wir haben also auch schon Dokumente angefasst, haben es noch nicht so ganz übertragen, aber auch hier, wie gesagt, die Verbindung zwischen virtueller und Realität.
Spannungszettel ist schon so lange her. Und nachdem wir uns mit diesen intelligenten Agenten beschäftigt haben, haben wir die Mutter der Agenten, die Virtual Secretary, kreiert. Und die sollte also Aufgaben, also der Benutzer wollte Aufgaben delegieren und diese Virtual Secretary sollte diese hintergründig, jedoch kontrollierbar erledigen. Unsere Virtual Secretary wurde ja als Avatar modelliert mit menschlichen, abstrakten Zügen, die aber auch Emotionen zeigt. Diese Virtual Secretary nahm also Telefonanrufe entgegen und wenn sehr wichtig war, ist sie in den Fokus gerückt. Ja, also dieser Begriff Peripheral Perception Area ist mir im Gesicht, im Gedanken geblieben. Also es sollte alles im peripheren Bereich ablaufen. Wenn man gestört werden wollte, wurde man gestört, wenn nicht, dann nicht.
Ja, ich stelle das Projekt DZ Simprolog vor. Es steht für Demonstrationszentrum in Simulation in Produktion und Logistik. Es war ein Fraunhofer Allianzprojekt mit 9 Instituten. Da ging es um Simulation, das sollte vorangebracht werden, denen fehlt es aber an Visualisierungswerkzeugen, die haben wir dann im Teilprojekt 3D-Animation entwickelt. Daraus entstand das CASO-System, das im Zentrum auf dem Animationselemente-Konzept basiert. Idee war, das Clip-Art-Konzept in den dreidimensionalen Bereich zu transferieren, das heißt, wir haben visuelle Repräsentation plus intelligentes Verhalten gekapselt und konnten so im Grunde genommen einfache Simulationsbeschreibungen dann in 3D-Animationen umsetzen. Hier am Beispiel der Schwenkmontage in Dingolfing von der BMW AG, die wir mit einem Simple Trace im Grunde genommen direkt visualisieren konnten. Oder die Stauförderstrecke links oben im Bild, wo Drehtisch und Rollenbahn zusammenarbeiten. Ja. Arbeiten noch. Na gut, es war noch ein zweites Stockwerk dabei, das war ein ziemlich komplexes Projekt. Daher schauen wir mal.
Dekade war eigentlich eine Abkürzung für Demonstrations- und Schulungszentrum für Computeranimation und Design. Wir haben angefangen mit Schulungen, damals eben ich als Designerin auch Dinge, die aus der Technologie kamen, verständlich zu machen, rüberzubringen an die Designer. Wir wurden später eingezogen, auch in Forschungsprojekte, wie zum Beispiel die Modellierung von dieser Animationselemente-Bibliothek, die eben genannt wurde. Da ging es auch um, waren wir besonders stolz, dass wir auf der Siegraf 97 ausgewählt wurden mit fotorealistischer Visualisierung von dem Messezentrum hier in Frankfurt, was nicht ganz trivial war. Man musste ziemlich viel mit der Hand Shader schreiben, sonstige Dinge machen, also der Stand Stand der Technik, sowas zu tun, war schlechter. Wir sind auch stolz auf diesen Best-T-Shirt-Preis bei der Sikraf, der uns von Jim Plim überreicht wurde. Das hier ist die Visualisierung. Wir haben ein Beispiel des Neubaus der grafischen Datenverarbeitung damals in Darmstadt. Wir haben experimentiert mit links zum Beispiel Computergrafik in der Realität und rechts reale Bilder eben in der Computergrafik. Und diverse Dinge wie das haben wir versucht, eben in der Pionierzeit von Animation, später war das weniger interessant, aber eben da mit Firmen auch zusammen zu machen.
Ja, wir haben schon viel im World Wide Web gesehen hier, gerade in der Neuzeit. Zu dieser Zeit war es so, dass wir 1996 gerade mal glücklich waren, jetzt brauchen wir nicht mehr schwarzen Text, blaue Hyperlinks und statische Bilder, sondern wir können jetzt auch bunt, wackelt und haben verschiedene Links zur Verfügung. Das haben natürlich dann auch alle gleich ausgenutzt, insbesondere die Techniker und Informatiker, sodass wir an den Punkt angekommen sind, wo dann auch die Grafikdesigner doch deutlich mehr mit eingreifen mussten. Wir haben tatsächlich in Dekade Projekte für das lokale Unternehmen organisiert, haben die unterstützt bei der grafischen Aufbereitung und letztendlich dann auch bei der inhaltlichen Gestaltung. Das fing bei der Sparkasse an und hörte beim Umweltministerium für Hessen auf. Aber wir waren ja keine 3D-Agentur oder auch nicht Webdesign-Agentur, wir wollten ja mehr und haben uns dann auch im Web geguckt, was gibt es denn noch, und da gab es die Virtual Reality Modeling Language, mit der man eben dreidimensionale Welten ins Web bringen konnte, am Anfang statisch, wo man mit dem anderen Browser durchnavigiert hat, und es wurden dann eben Konzepte entwickelt, wie wir interaktiv werden können und dynamisch.
So, nicht nur die Projekte werden älter, auch die Speaker, wie man sieht. Ich darf über das Projekt, das war der Urfall der aller E-Learning-Lösungen, und AVOD war der tolle Name, das Audio-Video-Web-on-Demand-System, das wir damals entworfen haben. Ich habe jetzt noch zwei ganz tolle Grafiken gefunden, die noch immer im Internet rumschwimmen vom Paper. Interessanter Faktor vielleicht, als Hiwi war der Paul Grimm aktiv und auch den Marc Alexa, den wir vorhin gehört haben, die haben da kräftig in die Tasten gehauen, um das zum Laufen zu bringen. Ich erinnere mich an viele Meetings, technische Probleme waren immer 15 Minuten gelöst. Das größte Problem, wo auch der Detlef Riesen Schwierigkeiten hatte, war der Name, AVOD. Heute noch blöd auszusprechen, wir haben ewig diskutiert und haben nie was Besseres gefunden. Deswegen auch heute noch zu finden, ja, wird gleich nochmal, dieses AVOD wurde auch tatsächlich mal aktiv genutzt und eingesetzt. Eine Folie, wo wir gleich nochmal sehen wir, wie das hier ganz geschickt versteckt wurde. Also die ganze Konferenz konnte nachträglich über das Projekt AVOD noch angeguckt werden. In Echtzeit. Ja? Realtime, genau, wie meine Kollegen.
Ja, ich darf ein Projekt vorstellen, von dem wir heute schon ein paar Mal was gehört haben, und zwar die dritte World Wide Web-Konferenz, die wir in Darmstadt organisiert hatten. Das war für die A3 eine echte Herausforderung, kann ich aus persönlicher Erfahrung sagen. Die Herausforderung, denen wir uns gegenüber sahen, waren, es war eine internationale Konferenz mit über 1000 Teilnehmern. Wir hatten immer Sorge, würden wirklich so viele nach Darmstadt kommen. Wir mussten auch auf die Unterstützung durch Volunteers bauen, auch das war neu für uns. Wir hatten einen extrem zeitlich kurzen Vorlauf und wir hatten auch technisch also noch viele Sachen zu erledigen. Ja, hier habe ich mal einen Projektplan dargestellt, und zwar, das war relativ komplex, also wir haben vieles mit Excel abgebildet, weil wir hatten ja viele Prozesse und Tasks zu verteilen, die wir also eine große Anzahl von Personen und also verteilen mussten und koordinieren mussten. Gut, zum Schluss haben wir wohl nicht alles falsch gemacht, also man hat gesagt, wir haben eine gute Konferenz organisiert, und also wenn man das glauben darf, haben wir wohl in dieser Konferenzwoche das deutsche Internet mehr oder weniger lahmgelegt.
Ja, HDTV, spannendes Thema, und ich möchte gerne mitnehmen auf eine kleine Zeitreise zu den Anfängen. Und zwar sowohl eine Art Aufholjagd deutscher Ingenieursleistung gegenüber dem Entwicklungsvorsprung damals von Sony, wie auch der Nutzung hochauflösender Bewegtbildmedien in der Computergrafik. Ein Zusammenwachsen von wissenschaftlichen Nutzungsszenarien und hochmoderner Broadcast-Studiotechnik. Unternehmen wie etwa High Definition Oberhausen oder der Joint Venture aus Darmstadt Broadcast Television Systems waren damals namhafte Vertreter dieser Ära. Durch eine Kooperation des Fraunhofer IGD mit der BTS gelang es 1992, ein HDTV-Labor zu gründen und mit Equipment auszustatten, was ehemals bei der RAI in Italien im Einsatz war. Heute ist HDTV sicherlich in jedem Wohnzimmer zu Hause und durch die höheren Auflösungen bereits 4K, also Ultra High Definition und 8K überholt. Aber zu den damaligen Zeiten einer Standard VGA-Auflösung bot HDTV die Plattform einer hoch für hoch aufgelösten Anwendungsszenarien.
Können Sie sich noch vorstellen, wie das früher war? Dass ein Rechner ewig gebraucht hat, um ein fertig gerendertes Bild überhaupt darzustellen. Man hat Zeile für Zeile zugeschaut, wie am Monitor das Bild gewachsen ist. Und das Ganze dann aufzunehmen, also da gab es das Wort Echtzeit noch nicht. Und ja, wenn das Bild dann endlich stand, dann musste das natürlich auf diese Magnetbänder. Die waren egal, ob Betacam, U-Matic, SVHS, VHS, waren ja die Bilder immer so schräg auf dem Band aufgezeichnet. Und damit der Winkel dann auch für die Aufnahme passt, musste das ganze Band Anlauf nehmen, zurückspulen, ein Bild aufzeichnen, drüber hinausschießen und wieder zurückspulen, das nächste Bild laden. Also man kann sich vorstellen, wir haben uns Nächte um die Ohren geschlagen in diesem Keller hier. Und dann die absolute Neuerung der Abikas. Aber der nächste.
Ja, ich schließe schnell an. Damals im IGD gab es auch ein großes Projekt, wo es darum ging, Computeranimationssystem zu entwickeln, ein vollständiges. Das heißt, Herr Mark hat schon ein bisschen gesagt, wo die Anfänge waren, nämlich einfach solche Bilder wie dort links zu produzieren. Aber realistisch war das nicht. Und ein anderer Aspekt, der dann wichtig war, war dann einfach der Aspekt Texturen. Fotos sind da einfach schlecht immer geeignet. Wo kriegt man die her? Hier war dann der Ansatz, sich zu überlegen, einen Textureditor zu bauen, dass man hier syntaktisch entsprechende Texturen beschreiben kann, die dann hier in diesem Prozess auch verwendet werden und dann im Rendering da drauf kommen. Rendering übrigens kommt gleich noch, der Stefan Haas wird hier über den berühmten Renderer Desire sprechen, der alle Netzwerke lahmgelegt hat. Im zweiten DFG-Projekt, was dann kam, waren wir die Idee noch ein bisschen weitergetrieben, haben dann gesagt, Texturen, die könnten auch geeignet sein, wie hier im Hintergrund zu sehen, das ist so eine sehr abstrakte Darstellung, Informationen zu visualisieren, aber das, was man dort gesehen hat, ja, das sind ja nur Spezialisten. Also hier die Fragestellung, kann man hier eine Visualisierungshilfe entwickeln, ein System, was uns Ratschläge gibt, wie man Informationsvisualisierung richtig macht und das, wie die Resultate hier zu sehen sind und auch Visualisierungen, die in diesem Projekt entstanden sind, das reicht übrigens auch mit Marc Alexa zusammen.
Wir bleiben im Thema mit dem legendären, Desire war epochal, nicht nur legendär. Ja, Detlef, mit diesem Film, was ich damals gerendert habe, unter deinem, man glaubt es nicht, das war mein ganzer Stolz, damit habe ich promoviert. Ne? Man betrachtet die Texturen, Pixel für Pixel digitalisiert im Vorraum des Instituts. Diesen Baum im Hintergrund werden wir gleich wieder sehen. Und Sie sehen zum ersten Mal vierdimensionale turbulente Strukturen, ja. Auch der Boden wurde, übrigens, der Boden ist vom Klo. Das ist tatsächlich ein Bathroom gewesen. Also wenn man rein kann, rechts. Ja? So, Spannung wird aufgebaut. Die Musik wurde extra dafür gemacht. Ja? Die wurde anschließend am Skript. Und jetzt kommt der Clou. Man schaut in die Badewanne. Die Wellen bewegen sich, bitteschön. Ja? Also wir haben mit Pixar angeschlossen. Und jetzt, und dramaturgischer Höhepunkt. Bitte? Okay, es ist nicht gesichert, aber ich habe gehört, der John Lasseter hat sich als Praktikant bei uns beworben.
Ja, ich freue mich, hier da sein zu dürfen und ja, wenn es schon so epochal ist, noch ein bisschen was drüber zu erzählen. Ja, immerhin haben in meiner Ägidis ist seit 88, ja, sind diverse Verfahren entstanden, die alle was mit 3D-Rendering zu tun haben, die im wahrsten des Wortes neue Dinge erhoben haben. Und ja, so der Kern war eigentlich, wie kann man Qualität mit Geschwindigkeit regeln, weil, wie ich heute immer noch gehört habe, Software ist ja nicht dazu ausgelegt, schnell zu sein. Also von daher mussten wir damals mit unseren beschränkten Möglichkeiten etwas machen und das hat immerhin dazu geführt, dass wir so ziemlich jeden Rechner, also alles, was in irgendeiner Form rechnen konnte, selbst bei den Studenten zu Hause dafür benutzt haben, unsere Filme zu machen. Ein Teil ist immer noch das weltberühmte Siemens-Haus, aber wir haben unzählige Filme gemacht und auch viele Studenten haben beigetragen, nämlich jeder musste am Schluss seine Leistung wirklich zeigen können, indem er halt einen kleinen Film produziert. Und so ist ein ganzes Archiv entstanden. Ich hoffe, das gibt es noch. Ja, bis hin zum Siemens-Haus, das war so die Krönung unserer Arbeit. Da sehen wir über den Baum wieder, diesmal als Textur verwendet. Und damit möchte ich zu den Anfängen übergeben.
Ja. vor fast 30 Jahren ein wichtiger Beitrag zur Verschuldung der Stadt Darmstadt. Das war der Titel eines Artikels in der Frankfurter Rundschau, Alter Westen, eine neue Welt. Die Autos sahen damals so aus. Und auch das stand aus dem gleichen Artikel in der Frankfurter Rundschau. Dieses Bild ist leider Gottes, ich fürchte, verloren gegangen. Es hing noch lange im Institut im Flur in Darmstadt. Kann sein, dass es weg ist. Diese Sache mit der Raphael, mit dieser Tafel des Raphael, das hier, dieses Exponat sehen wir hier. Ich habe es Detlef aus Halle 2 gerettet und mitgebracht. Kann er behalten. Und diese Perspektivenwechselgeschichte ist übrigens ein bisschen neuere Zeitthema von einer Reihe von Publikationen. Hier zum Beispiel, das ist Lurino heute. Wir haben uns vor 2 Jahren mal getroffen, 25 Jahre Tätigkeit, als ich Jurus war, Jubiläumsessen wäre. Ja, that's it. Ich finde es sehr berückend, ich bin auch immer ganz nervös, wenn ich vor so vielen Leuten was sagen soll. Aber ich denke, es ist sehr schön, dass Leute, die man kennt, schon länger kennt. Und ich kann mich noch gut erinnern, dass ich im Kinderbett bei Detlef mal übernachtet habe, weil die Zeit hat es einfach so erfordert. Und ich glaube, die Jungs sind ja auch älter jetzt, ne? Und sowas alles. Ja, 60 Jahre ist so ein bisschen der Beginn der Kindheit des Alters. Und ich wünsche dir nicht einfach so gute Gesundheit und solche Sachen, weil, wie der führende deutsche Philosoph Franz Beckenbauer gesagt hat, was soll der Quatsch mit der Gesundheit? Die Leute auf der Titanic waren fast alle gesund und das hat sie ihnen genutzt. Also lieber Detlef, weiterhin viel Glück. Dankeschön. Danke.